Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck Purity. Heute wieder mit Mona und Nana. So schön, dass du da bist.
Danke dir.
Genau, Nana hat nämlich ein Buch geschrieben zu Purity Culture, richtig?
Yes.
Also, wir sind alle gespannt. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Buch.
Danke.
Magst du noch was dazu erzählen zu deinem Buchprojekt?
Genau, ja, gerne. Also die Rohversion ist fertig. Die ist jetzt schon noch sehr roh, aber sie ist fertig. Und genau, es geht, also ich wollte eigentlich zwei Themen in ein Buch packen, aber es war ein bisschen too much, weil ich sehr, sehr viel recherchiert habe auch. Also es war mir wichtig, dass es nicht irgendwelche Meinungen sind, die ich da verbreite, sondern sehr wirklich schön. Wissenschaftliche Fakten, was viel zu viele Sachbücher gibt, die eigentlich nur Meinungen, starke Meinungen sind, die nicht auf Fakten basieren überhaupt. Und dann habe ich unfassbar viele Daten zusammengetragen und habe dann entschieden, das in zwei Büchern zu machen. Und das erste Buch ist wirklich eher Purity Culture. Was ist das? Was wird daran kritisiert? Also was ist das, finde ich wichtig, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen, weil oft hat man ein paar Facetten vielleicht davon schon mitbekommen, aber wie viel da wirklich davon betroffen ist und wie viele verschiedene Bereiche das auch abdeckt, finde ich sehr, sehr wichtig. Und darauf einzugehen, dass wir alle sozusagen auf einem Stand sind, was Purity Culture ist und uns dann darüber unterhalten können, was daran problematisch ist. Und dann gibt es eben die verschiedensten Kapitel für alle verschiedenen Gruppen, die davon eben negativ betroffen werden, wie zum Beispiel Missbrauchsopfer, die sehr lange warten und niemanden finden, also Singles, einfach die als Singles bleiben, so, was ist mit denen? Diejenigen, die eben Frühehen eingehen und damit dann merken, dass es einfach, ja, die Ehe nicht auf dem Fundament aufgebaut ist, dass es halt braucht, damit es lange hält, sondern eher eben auf dem Aspekt, dass man verständlicherweise weitergehen wollte und das halt der einzige Weg war in dem System.
Ich wollte nicht weitergehen, ich wollte einfach nur zusammenleben können.
Zusammenleben können zusammen ist ja auch schon, genau, wohnen ist ja auch, genau, gibt die verschiedensten Motive, die ja auch legitim sind dann. Genau, und weitere Gruppen, das könnt ihr dann alles nachlesen, was daran genau problematisch ist und auf wie viele Menschen sich das tatsächlich auswirkt und wie viel Leid das verursacht. Und das zweite Buch, das jetzt eben auch schon relativ weit ist, aber es wird noch länger dauern, bis das rauskommt, da geht's um Vaginismus.
Wir haben es Ende letzter Folge kurz angeschnitten.
Und zwar religiösen Vaginismus, genau.
Ja, wir haben letztes Mal damit aufgehört, dass wir nur so vom All-You-Can-Eat-Buffet, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Bild erinnert, es gibt ein All-You-Can-Eat-Buffet und jetzt darfst du endlich. All-You-Can-Eat-Buffet essen und dann kommst du nicht rein.
Nach jahrelangem Warten jahrelang und Struggeln.
Ja, weil du wirklich lange gewartet hast.
Ja.
Ja, kein Sex vor der Ehe und dann halt eben nicht den richtigen finden.
Mhm.
Wow, Durststrecke. Durststrecke, weil es ist ja auch so eine Hauptblütezeit der eigenen Sexualität oder der Hormone auch, oder?
Ja. Ja.
Die 20er, aber auch schon davor, so als Teenager, da ist es ja dann, wenn die Hormone so mit am höchsten sind.
Ja. Man hat auch das Gefühl, man verpasst was und dazu kommen wir bestimmt später auch nochmal.
Ja.
In Bezug auf Ehe und so weiter.
Ja, genau. Wir haben damit aufgehört, dass du dann deinen Mann kennengelernt hast, deinen Jetzt-Mann kennengelernt hast. Wie seid ihr mit der Situation am Anfang umgegangen? Hattest du da auch deine klaren Regeln oder du hattest ja gesagt, du hast es bis dahin schon ein bisschen mehr dekonstruiert, also Sachen hinterfragt und für dich neu definiert. Hast du da dann auch nochmal Grenzen gehabt oder wie seid ihr das Thema kein Sex vor der Ehe oder doch angegangen?
Kurzer Disclaimer, ich rede zum ersten Mal jetzt öffentlich über dieses Thema und ich weiß auch nicht genau, ob ich vielleicht irgendwie doch emotional reagiere oder so.
Natürlich.
Aber ich denke, das fängt die Mona ja auch gut auf.
Ich habe keine Taschentücher in der Nähe.
Das ist teilweise noch schon ein bisschen schwierig, über das Ganze zu sprechen, aber ich bin schon so weit, dass ich es tun will, sonst wäre ich nicht hier. Und dazu kommt, dass natürlich mein Ehemann auch seine Privatsphäre hat und ich genau auch auf ihn ein bisschen achten will, dass
genau,
ich dann
wir erzählen aus
nicht
deiner
zu
Perspektive.
Viel preisgebe. Ja. Deswegen wollte ich nur schon mal vorher vorneweg sagen, dass ich da ein bisschen bei den beiden Themen ein bisschen aufpasse, was zu emotional ist für mich und auch für meinen, also als Schutz für meinen Ehemann.
Voll gut, genau.
Ja, aber ich bin super froh für diese Chance. Nochmal danke, Mona, für
diese
Einladung. Das ist unfassbar wichtig, darüber zu sprechen, habe ich gemerkt, allein in meinem Umfeld, wie viele Türen das geöffnet hat für andere Menschen, dass sie endlich über ihr Leitthema sprechen konnten oder genau zum ersten Mal, dass irgendwie an die Oberfläche kommt bei Menschen und die damit dann nicht alleine sind.
Genau, man denkt nämlich immer, dass man alleine ist, dass man alleine die ganzen Probleme hat.
Ja.
Und ich fand es dann so schön, ich war ja auf Instagram aktiver und habe mit anderen Menschen den Verein Fundamental Frei gegründet, der eben Leuten hilft, die aus Freikirchen aussteigen oder sich einfach in Freikirchen aufgewachsen sind und sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Also es geht nicht um den Ausstieg. Es geht ja nicht immer um
Respekt
den Ausstieg.
Respekt an dich, wirklich. Das
danke.
Ist wichtige Arbeit, die Menschen aufzufangen, die da rausfallen und traumatisiert sind.
Ja, ich bin froh für alle, die die Arbeit gerade weitermachen. Also auch wenn ihr jetzt das gerade hört und ihr habt das Gefühl, boah, ich habe ähnliche Sachen erlebt. Es gibt den Fundamental Frei, es gibt den Verein, da könnt ihr schreiben. Da bekommt ihr Menschen, die euch vielleicht nicht direkt helfen, weil wir haben jetzt keine Berater in unserer Organisation angestellt. Aber die können euch vielleicht weiterhelfen und weitervermitteln an Beratungsstellen. Oder aber auch einfach, dass ihr Teil von einer Austauschplattform sein könnt. Und da haben wir eben, also da habe ich mich ganz viel mit anderen Menschen ausgetauscht. Und dann hat man erstmal gemerkt, so wow, dieses ich habe Probleme mit Sex, obwohl ich verheiratet bin. Damit bin ich nicht alleine. So ging es uns damals viel. Und ich finde es deshalb umso wichtiger, dass wir über dieses Thema sprechen. Auch wenn es natürlich ein sehr intimes und ein sehr verletzliches Thema ist. Wenn man eben darüber spricht.
Ja, it's a trap, dass das Gehirn einen immer wieder überreden will, dass man der einzige Mensch auf dieser Welt ist mit diesem Problem. It's a trap.
Du bist nicht die einzige Person, die mit Dingen zu kämpfen hat, die Purity Culture bewirkt hat. Genau. Ja, wie ist es denn bei dir so gewesen, bei eurer Beziehung? Oder wie hast du für dich da so deine Grenzen gehabt, als du in die Beziehung gestartet bist? Oder was war dir wichtig? Wie weit wolltest du gehen? Was wolltest du nicht? Kein Sex vor der Ehe? Oder doch?
Ich war super aufgeregt, als ich dann meinen jetzigen Mann so zum zweiten, dritten Mal getroffen habe und wir eben einfach uns im Café verabredet haben, um zu reden, weil ich wusste, irgendwann kommt der Punkt. Ich bin jetzt bald 24 Jahre alt und irgendwann, also ich muss es ihm bald sagen, weil der nicht davon ausgeht in der normalen Gesellschaft, weil er jetzt eben katholisch aufgewachsen, aber jetzt kein, also nicht aus der gleichen Freikirchenbubble kam, wo das üblich ist. Also ihm war das sehr, sehr fremd so als Konzept und ich bis zur Ehe zu warten. Und das wusste ich schon. Und dann war ich sehr, sehr nervös und habe echt viel geschwitzt und dachte, wie sage ich ihm das jetzt? Dass ich noch Jungfrau bin und dass ich eigentlich quasi auf jemanden wie ihn gewartet habe und das ja auch gleichzeitig nicht weiß, weil das war ja am Anfang. Also ich wusste ja noch nicht genau, wohin es geht, obwohl wir schon beide sehr, sehr ernsthaft waren, also wir auch beide von Anfang an gemerkt haben, wir haben jetzt schon keine Lust mehr auf Experimente oder auf irgendwie instabile Sachen oder Beziehungen, sondern wirklich was Ernstes und was
Partnerschaft, tiefes Leben halten soll,
ja,
wenn es gut
genau,
läuft.
Genau, so schon zukunftsorientiert und das war mir wichtig und dann war ich auch froh, dass er von selber solche Themen mehr angesprochen hat, die halt wirklich in diese Richtung Zukunftsplanung gehen, dass ich gesehen habe, der meint es schon auch ernst und hat ähnliche Interessen in die Richtung wie ich, dass es jetzt mal ernst wird. Vielleicht gar kein so großes Interesse wie ich, weil es war ja so das maximale Interesse daran. Und dann weiß ich, dass, also die Geschichte kommt dann auf jeden Fall so ein bisschen in meinem Buch, wie ich ihm das dann auch gebeichtet habe, weil die beiden Bücher werden eine Mischung von wissenschaftlich recherchierten Kapiteln, die wirklich nur offizielle Informationen enthalten und ein paar wenige Kapitel mit einzelnen Szenen aus meinem Leben, die so Schlüsselmomente waren. wo meine Erfahrung ein bisschen drin vorkommt, damit es abwechslungsreicher ist. Und genau, das, diese U-Bahn-Fahrt nachts, die könnt ihr dann nachlesen, wo ich ihm dann meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe. Und auch zu dem Zeitpunkt viel Angst hatte in die Richtung, dass er das dann super weird findet und sagt, okay, das ist schon sehr radikal und das ist jetzt ja auch eine krasse Verantwortung, das mir zu, also zu heftig. Aber genau, ich hatte Glück, dass, dass das alles gut lief und er damit jetzt kein Problem hatte, aber natürlich war das trotzdem jetzt kein Konzept, das er sich vorstellen konnte. Und dann steht man da.
Ja.
Ist halt so. Also ich war ja auch gar nicht mehr überzeugt von dem Konzept. Deswegen hat es ja eigentlich auch gut gepasst. Aber ich wusste auch, es ist für mich jetzt schon ein Investment auf jeden Fall.
Weil du deine Heiligkeit aufgibst, genau, deine Reinheit.
Meine, ja, und mein Selbstwert, das war trotzdem noch, obwohl ich das hinterfragt habe, obwohl ich auch gesagt habe, wenn ich einen festen Freund habe, weiß ich, Gott verurteilt mich nicht, wenn ich mit dem schlafe, wenn ich die Absicht habe, mit dem zusammenzubleiben. Das, also an dem Punkt war ich ja. Aber trotzdem hing das noch so stark an meinem Selbstwert. So, wenn ich das tue, dann kann ich keine so, nicht mehr die Christin sein, die ich eigentlich sein wollte. Und das erfüllen, was ich erfüllen wollte.
Mhm.
Genau, war ein bisschen ein Dilemma, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, dass ich mir sowieso einfach sicher war mit ihm und wir beide uns 100% so aufeinander einfach einlassen konnten in allem, also auch in eben Familie vorstellen und alles. Und man einfach, man merkt ja, ob sowas schon in eine ernste Richtung geht oder nicht. Und ich war zum ersten Mal auch, hatte ich das Gefühl in meinem religiösen Denken auch, dass es wirklich der Richtige ist, den, also von, dass er wirklich ein Geschenk von Gott ist, weil er mich einfach genauso angenommen hat, wie ich bin, auch mit meiner Geschichte und das auch respektiert hat, dass ich gläubig bin immer noch, und auch ein bisschen versucht hat zu verstehen, was ich da alles schon durchgemacht habe.
Voll schön. Genau. Also ich meine, es ist auch voll schön, so mehr jemanden zu finden.
Genau.
Ich fand es tatsächlich, als ich dann mich getrennt hatte und dann halt eben in dieser Dating-Welt draußen war und so, ich bin ja quasi, ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Wie erklärt man das einem normal denkenden Menschen, dass man aus einer Gruppierung rauskommt, die halt eben so eng ist. Also es ist ja echt eine andere Welt, es ist ein anderes Weltbild.
Eng ist ein gutes Stichwort. Eng. Aber eine Welt, die sehr eng ist. Aber ähnlich, Alien ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe mich auch wirklich wie eine Aussätzige gefühlt oder wie so ganz, also wie werde ich jetzt wahrgenommen von jemandem von außen? Ist sehr schrecklich. So, also was denkt sich die Person?
Ja, aber ihr seid noch zusammen von dem her und ihr habt auch geheiratet.
Ja.
Von dem her scheint er einen guten Weg damit gefunden zu haben.
Genau. Ich hatte auch, muss ich sagen, schon eine Entwicklung durchgemacht in meinem Selbstwertgefühl. Zum Glück, dass ich gemerkt habe, ich habe das dann geschafft, meinen Selbstwert mit der Zeit auch über meine, meinen Beruf und dass ich da eine Identität habe und eben verschiedene Bereiche dann an mir oder Aspekte an mir zu schätzen gelernt habe als Mensch, konnte ich das schon so ein kleines bisschen
du hast gemerkt, dass nicht nur deine Jungfräulichkeit genau, dich definiert.
Genau, dass nicht nur das zählt und es noch mehr an mir gibt, was auch wertvoll ist. Und auch durch Freunde zum Beispiel, die mir das auch viel gespiegelt haben, Gott sei Dank. Freundinnen, vor allem im Studium, haben mir dabei auch viel geholfen, das einen eigenen Selbstwert so ein bisschen aufzubauen. Ja, genau. Und dann konnte ich in meiner interreligiösen Ehe, katholisch, ex-evangelikal, kind of, mich dafür entscheiden, also frei entscheiden, dass ich da bewusst mich rausbewege aus diesem Denken, dass ich eben Jungfrau sein muss, um vor Gott zu bestehen im Grunde, so als und als Frau zu, als fromme Frau zu gelten. Und ich habe das eben abgelegt und habe dann bewusst gesagt, ja, ganz oder gar nicht, die, das ist mein Mann fürs Leben und ich traue mich jetzt. War das natürlich für uns beide auch ein Riesenschritt, weil er ja wusste, dass es jetzt
für dich ein großer Schritt ist. Ja. Pressure is on.
Ja, wirklich. Und ja, so das Schmerzhafte ist, dass man dann eben, also wenn man so lange wartet und dann auch die richtige Person findet und dann sagt, so, ich darf jetzt und ich darf das jetzt erleben. Ich hatte mich natürlich eben mein Leben lang ja drauf gefreut, schon als horny Teenager die Tage gezählt, bis ich dann, ich habe ganz oft geträumt, wie ich vorm Altar stehe und hatte ganz viele Fantasien um die Hochzeit, also von der Hochzeit. Also keine Sorge, dass ich jetzt irgendwie direkt am Altar lustig oder so. Aber schon so vom Heiraten und dann diesen Tag einfach. Also ich konnte den kaum abwarten, weil ich ja wusste, okay, dann ist es auch so der Startschuss für mein richtiges Leben, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe einen Teil von mir, einen großen Teil leider, der einfach nicht existieren darf und den ich immer versteckt, verheimlicht halten muss. Verheimlichen muss vor allem und jetzt, und genau da ist endlich, darf das halt sein und ist auch gesund und ist auch okay und ist auch wunderschön dann. Mhm. Und perfekt, natürlich.
Natürlich.
Genau. Und nachdem ich mir schon sicher war, dass das auch mit der Hochzeit dann auf jeden Fall läuft, aber ich halt einen Mann hatte, der gesagt hat, der kann sich's auch auf keinen Fall vorstellen, jetzt irgendwie so lange zu warten oder aus dem Grund dann zu heiraten. Das wäre für ihn so gewesen dann, deswegen dann zu heiraten. Und dann habe ich mich auch entschieden und gesagt, hey, du glaubst sowieso nicht mehr, dass du eine Hure bist, wenn du in deiner Beziehung, in einer ernsthaften Beziehung Sex hast. Deswegen wollte ich es natürlich auch kennenlernen und wollte es ausprobieren. Und dann kommt der Tag und dann ist eben das besonders schmerzhaft, wenn man dann merkt, es funktioniert nicht. Und es hat nicht funktioniert. Also es hat viel zu krass wehgetan. Und ich weiß dann, dass meine ersten Gedanken waren, dass ich ja schon immer Schwierigkeiten hatte, eben mit Tampons zum Beispiel. Und dass ich schon immer dachte, ich weiß, wie ich zu fast jeder Freundin, also ihr könnt jede Freundin fragen, die ich in meinem Leben jemals hatte, dass ich zu der irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, meine Vagina ist viel zu eng und ich weiß nicht, wie da jemals ein Penis reinpassen soll. Ich
verstehe das nicht. Du hast es wirklich deinen Freundinnen gesagt?
Ja.
Wow, mutig.
Also ich habe so sehr viel darüber geredet, um zu kompensieren, glaube ich. Ich habe schon viel über, offen auch über Sexualität gesprochen, mit Vertrauenspersonen halt eben, Freundinnen. Ja, klar. Wo ich wusste, dass sie das auch jetzt nicht weiter erzählen oder wo ich wusste, die können damit umgehen. Gut. Hast du da nicht so, also hast du gar nicht drüber gesprochen?
Also ich glaube, wir hatten mal, ich erinnere mich an eine Konversation, die wir hatten auf einem Zeltlager. Und es war, bevor die Kinder gekommen sind und wir waren, glaube ich, alle MitarbeiterInnen. Mhm. Und wir haben uns unterhalten im Duschbereich.
Wie alt warst du da? Im Duschbereich?
Oh, vielleicht so 16, 17. Oh nee, ich war ein bisschen älter als die anderen. Ich glaube, manche waren erst so 16. Und aber ein anderes Mädel und ich, wir waren, glaube ich, schon so 18, 19. Mhm. Und da haben wir nämlich tatsächlich auch über das Tampon-Problem gesprochen. weil wir uns alle halt, also Tampon war natürlich nicht so das gängigste Mittel, weil man sich dafür selber anfassen muss. Das heißt, man war schon eher bei einer Binde.
Ja.
Und die eine hat dann erzählt, wie das dann quasi grob funktioniert, wie man den Tampon da bekommt. Und ich habe nämlich bis dahin auch keinen Tampon verwendet gehabt, weil es bei mir tatsächlich auch so war, dass es mir oft wehgetan hat.
Das ist auch, genau, aus wissenschaftlicher Perspektive das erste Anzeichen so für Vaginismus. Also das allererste, woran man es eigentlich so festmachen kann.
Das ist so
dass
interessant.
Das sein kann, weil, genau, also ich weiß, dass ich auch, wie du gesagt hast, erst binden, also immer nur binden, weil ich auch das auch damit aufgewachsen bin, dass ich auf keinen Fall mich untenrum irgendwie berühren sollte und eben so wenig wie möglich überhaupt damit in Kontakt damit. Also ich habe es auch, glaube ich, immer wirklich sehr
depersonalisiert. Ja,
verdrängt und depersonalisiert, genau. Meine Vulva sehr selbst verklausuliert auch und wollte es auch nicht so aussprechen und bloß nicht anfassen. Und ich weiß auch, dass ich auch beim Thema Selbstbefriedigung lange dachte, so über der Kleidung ist auch okay, wenn ich mich irgendwie mal anfasse. Aber auf gar kein, also sobald ich sie direkt berühre, ist es Sünde. So. Das ist auch witzig, wie man sich dann halt irgendwie in der Not dann auch das, irgendeinen Weg findet, um das halt irgendwie zu möglich zu machen. Genau. Wo waren wir?
Wir waren bei den Tampons, beziehungsweise auch dabei, dass du schon auch gesagt hast, dass du über solche intimen Details mit deinen Freundinnen gesprochen hast. Ich habe das nicht so viel gemacht, aber voll gut.
Ja.
Genau, und dann hast du gesagt, das war alles. Also genau, das Tampon schon ein Problem war.
Genau, das, genau, also gerade bei Sport, Schwimmen und solchen Sachen geht's halt also wirklich schlechter mit einer Binde. Und dann hatte ich schon mal wirklich probiert und habe auch ganz kleinen Mini-Tampon versucht. Und dann am Anfang denkt man sich halt, ja, ich weiß halt einfach nicht gescheit, wie es geht. Oder also ich mach's vielleicht falsch. Und mit der Zeit, als es halt immer noch auch das Mini dann immer noch wehgetan hat, als ich dann schon im Alter war, wo auch wo das ganz normal war, die zu benutzen und auch ich dann viele kannte, die halt auch die großen benutzt haben, dachte ich mir schon so, vielleicht bin ich irgendwie einfach anatomisch wirklich so halt sehr, sehr eng. Und das ist auch typisch für Frauen, also es heißt nicht, dass man Vaginismus hat, wenn man das dachte, aber es ist auch mit ein Anzeichen. Und auch auf einem Kirchentreffen habe ich mal eine kennengelernt, die ich wirklich nur so paar Tage kannte und die mir auch erzählt hat, dass sie zu eng ist und dass sie es mit ihrem Freund versucht hat und es nicht ging. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass die Vaginismus hatte, aber die hat gesagt, es gibt einfach, also die war auch voll jung, ich weiß nicht, wir waren halt Teenager und die hat mir dann erzählt, weil ich so, was, das gibt's? Und dann hatte schon so im Hinterkopf diesen Film laufen, oh so, oh nein, die ist auch zu eng. Und sie meinte halt, es gibt dann, also sie hat so verstanden, dass es halt Vaginaleingänge gibt, die einfach viel zu schmal gebaut sind und dass es eben deswegen gar nicht geht und dass sie jetzt in Behandlung ist deswegen. Und ich weiß, dass ich seitdem halt dachte auch, ich habe das und ich bin einfach so gebaut. Und das geht vielen Frauen so mit Vaginismus, weil eben sobald man irgendwie berührt, dass das eben anfängt zu verkrampfen, ohne dass man aber, also krampfen, das ist kein bewusster Krampf, sondern das ist ja ein Krampf, den man gar nicht wirklich wahrnimmt.
Der ist einfach da.
Der ist einfach,
da.
Es ist eher so dauerhaft verkrampft oder sobald man irgendwie das Gehirn glaubt, es kommt eine Berührung oder glaubt, es wird irgendwas eingeführt, auch beim Frauenarzt zur Untersuchung oder irgendwas, ist das direkt
ganz schlimm
da.
Frauenarztuntersuchung.
Ja.
Horror.
Ja, das.
Und dann sagt man denen noch, dass sie bitte vorsichtig sein soll.
Ja, wie Metzger, wirklich. Oh. Und dann noch dieses kalte Eisenwerkzeug rammen die dir rein.
Das ist
und
ein Albtraum.
Es ist
auch
wirklich,
wenn man schon Kinder also bekommen hat, es tut trotzdem noch sau weh.
Ja, und es ist schon ein Albtraum für alle. Aber dann, wenn man noch Vaginismus hat und halt weiß, es tut eh schon weh, dass es gibt wirklich Metzgerinnen da draußen, die Gynäkologin geworden sind. Aber es gibt auch sensible Frauenärztinnen, Ärzte und Ärztinnen, bitte macht die darauf aufmerksam. Wenn ihr glaubt, ihr habt Vaginismus, geht hin und sagt, dass ihr das habt und dass ihr wirklich eine sensible Untersuchung braucht und wechselt sofort, wenn es nicht der Fall ist. Weil es gibt welche, die da wirklich nicht invasive Methoden haben und die darauf Rücksicht nehmen können.
Okay, das hört sich gut an. Ich weiß nämlich eine, die hat gesagt, ja, und dann, wenn es irgendwie wehtut, dann geben sie Bescheid, so. Und ich habe ihr Bescheid gegeben und sie hat einfach weitergemacht.
Oh nein.
Aber Frauenarzt ist schlimm, ja.
Ja. Sag dann Bescheid, wenn es wehtut. Ja, tut weh. Okay, ja,
weiter.
Tut immer noch weh.
Nein, ich habe wirklich auch Aua gesagt.
Oh,
aber
nee. Aha. Horror, ja, Horror. Genau, wenn man da merkt, dass das besonders lauter Anzeichen, also Red Flags.
Red Flags?
Schon. Genau. Genau. Wo wollte ich denn?
Was ist die Frage? Ich kann es auch einfach.
Ich habe dann, genau, also wie gesagt, ich habe unfassbar oft habe ich so verzweifelte Momente gehabt, wo ich eben Freundinnen gesagt habe, ey, ich bin einfach viel zu eng. Ich weiß nicht, wie das anatomisch überhaupt gehen soll. Es wird niemals ein Penis da reinpassen. Und ich schon überzeugt war, dass das irgendwie mal schwierig wird. Aber gleichzeitig haben mir halt alle immer gesagt, hey, ja, das denkt man so, aber das am Ende, da passt ein Baby durch. Das war immer der Kommentar.
Dankeschön.
Nicht nur von Freundinnen, aber von allen, also von ja. Erwachsenen kriegt man ja immer, wenn man irgendwie mal die Sorge äußert, auch es passt bei,
tatsächlich
auch
nicht bei jeder
Frauenärztinnen.
Ja, aber es passt tatsächlich nicht bei jeder Frauenbaby durch. Oh. Es ist auch wirklich, und es ist nämlich dann, es kann nämlich unter Geburt zu ganz vielen Komplikationen kommen. Mhm. Und manche Frauen haben tatsächlich ein zu kleines Becken. Ja. Und wir haben in Deutschland teilweise auch schon wieder zu dieser Trend vom Kaiserschnitt ist so weit weggegangen, dass man quasi vaginale Geburten dann auch quasi schon fast erzwingt in Situationen, wo Frauen einfach so sehr aufreißen und so starke Verletzungen von allem bekommen, dass es einfach manchmal besser wäre, wirklich einen Kaiserschnitt zu machen, weil manche Frauen haben vielleicht ein schmales Becken oder eine schmale Hüfte und so. Also von dem her, es passt nicht bei jeder Frau ein Baby durch.
Ja, und deswegen hört am besten auch auf, das zu vaginistischen Frauen zu sagen, weil das ist, hilft nicht weiter, weil man nur denkt, okay, dann stimmt ja mit, also irgendwas mit mir nicht, weil normalerweise muss das ja gehen. Und dann, genau, dachte ich auf jeden Fall so, let's go, jetzt habe ich die time of my life, jetzt geht's los, endlich. Und dann ist halt, viele Frauen beschreiben das so, und das war bei mir auch einfach wie eine Wand, also dass der Penis versucht einzudringen, aber es gibt statt einer Öffnung gibt's einfach innen, also oder gibt's eine Wand. Und da kann man dann irgendwie weiterkommen, aber es ist einfach massiv mit massiven Schmerzen verbunden. Und ich dachte dann auch, weil ich natürlich gehört hatte und das auch ein problematisches Mythos, dass das erste Mal wehtun muss. Das muss es nicht. Das muss es, also
nein.
Das ist eine Lüge, wenn
Sex
Leute
sollte nicht
sagen,
wehtun.
Dass es muss. Auch das erste Mal muss nicht wehtun, wenn man das, also es gibt oft das Problem, dass eine Person sich gar nicht so sicher ist, ob sie das wirklich will beim ersten Mal. Dann ist verständlich, wenn zum Beispiel die Frau sich gar nicht so sicher ist und Angst hat oder aufgeregt ist, dass es dann nicht klappt und ohne Schmerzen, weil die einfach auch nicht feucht genug ist, nicht bereit ist. Den Fall gibt es, glaube ich, sehr, sehr oft, gerade wenn Leute auch
und Feuchtigkeit macht was
Mal
aus, was den Schmerz angeht.
Genau, und viele Frauen, habe ich auch eine Studie dazu gelesen, haben auch ihr erstes Mal häufig mit der Begründung, dass sie halt glauben, das war irgendwie jetzt der nächste Schritt oder sie mussten das irgendwie machen, auch um einen um den Typen zu befriedigen oder den zu halten. Und das ist jetzt auch nicht die Motivation, wo man dann wirklich feucht ist, sondern ist halt dann so, okay, ich mach's halt. Und genau dann kann es mit Schmerzen verbunden sein. Ja, oder dass sich nicht genug Zeit gelassen wird. Und das, wie immer beim Sex, einfach über die sexuellen Bedürfnisse der Frau von eben wirklich auch frauenzentrierte Aktivitäten zu machen, damit die Frau wirklich feucht wird. Also, dass auch viele junge Männer nicht verstanden haben, wie sie sexuell handeln, damit die Frau feucht wird, richtig? Und dass es dann eben wehtut und dass die Unerfahrenheit dazu führt. Ein erstes Mal muss nicht wehtun. Und ja, alle sollten am besten mehr gebildet sein, auch darüber, wie das weibliche Geschlechtsorgan funktioniert.
Es ist ein Muskel. Es ist nicht nur die, es ist nicht nur die Klitorisperle, es ist ein Muskel, der darunter liegt.
Genau.
Zwischen den Vulvalippen. Wir sagen nicht Schamlippen, wir sagen Vulvalippen.
Vulvalippen. Auf jeden Fall wird es in der Schule auch nicht gelehrt, wie die Frau eigentlich funktioniert. Es wird nirgends eigentlich gelehrt.
Nee. Ich glaube, ich habe es einfach auch tatsächlich über Instagram erfahren. Irgendwann mal, dass es ein ganzer Muskel ist, der darunter liegt.
Ja, ich auch.
Der ähnlich groß ist wie beim Mann tatsächlich. Und
viele wissen,
auch irrigieren
das
kann.
Bis heute nicht.
Nicht
viele,
doch,
ja.
Irrigieren,
doch,
ja.
Genau.
Also er schwillt an. Das sind
ja,
Schwellkörper.
Ein Schwellkörper, genau. Check. Ja, wissen viele bis heute nicht.
Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, googelt's mal.
Googelt's
mal, es wird bestimmt ein
googelt
hoffentlich ein richtig anatomisches Klitoris. Bild geben.
Ja, hoffentlich. Und ich glaube, dass solche Faktoren dann zu diesem Mythos beitragen, dass man beim ersten Mal Schmerzen haben muss, muss man nicht. Das gehört nicht dazu, es gehört nicht zum Sex. Außer es gibt jetzt Leute, die sagen, sie stehen da drauf. Das ist dann vielleicht was anderes, wenn man auf Schmerzen beim Sex steht. Aber wenn es bewusst gewählt ist, ist es was ganz anderes. Also es ist dann Kink in die Richtung. So.
Ja.
Auch okay, also wenn beide das möchten, also ja, da hatte ich nicht.
Aber ansonsten hilft es, zu streicheln, Petting.
Genau.
Ja, und einfach wirklich sich Zeit zu nehmen und nicht so, hey, komm, jetzt habe ich Lust, ja. Hose aus und rein damit. Das funktioniert nicht.
Genau, es hat noch nie funktioniert.
Falls hier Männer so, zuhören, also, streicheln. Oder was hilft noch alles?
Also funktioniert nach
im
außen.
Alltag, auch ja. Die Beziehung. Also für mich ist es ganz wichtig auch, dass die Beziehung, dass wir im Reinen sind, dass ich mich sicher fühle und geborgen fühle.
Ja. Und angenommen, da gibt es ganz viele emotionale Faktoren, die so wie so ein Unlock-Feature wirken für eine Vulva.
Genau, also zum Beispiel schon am Tag über liebgemeinte Komplimente, aufmerksam sein für die Bedürfnisse, mal ein Glas Wasser nachschenken. Also einfach sind die kleinen Sachen.
Über die Klitoris was lesen.
Die Klitoris was lesen. Es sind die kleinen Sachen verteilt über den Tag, die nachher dann helfen, wenn man dann quasi intimer miteinander sein möchte.
Genau.
Aber wir wollen noch nicht so viele Lösungen vorwegnehmen. Wann ist dir so richtig aufgefallen? Also wann ist dir das Thema, okay, das könnte Vaginismus sein, begegnet, dass es irgendwie was mit Purity Culture zu tun haben könnte? Wann gab es einen Moment, wo es Klick gemacht hat? Ja. Oder wo du gemacht hast, boah, so geht's mir auch? Oder was war dein?
Ich habe das lange überhaupt gar nicht mit Purity Culture in Verbindung gebracht. Ich habe das auch, also nach 8, 9 Monaten Struggle erst gemerkt, worum es sich handelt. Und das war eine sehr schlimme Zeit, weil man sich einfach jeden Tag fragt, was stimmt nicht mit meinem Körper, und dann beim Check-up
sich selbst die Schuld gibt.
Genau, ja. Und wenn dann beim Check-up noch die GynäkologInnen sagen, passt alles, also das, du bist, ich habe die auch gefragt, bin ich irgendwie besonders eng? Ich habe denen auch von meinem Problem erzählt, also der einen, und die war einfach nicht geschult, weil die hätte an den ganzen Sachen, die ich so erzählt habe, erkennen müssen. Aber das ist leider noch ein Thema, das halt gerade erst so Bewusstsein geschafft wird, auch im medizinischen Bereich dafür leider. Ja. Und viele das überhaupt gar nicht gelernt haben, dass es sowas gibt. Und dann halt eben nur der Kommentar, passt doch alles. Also so nach
Danke.
Dem, manchmal, manche Frauen erleben auch, habe ich für mein Buch viel recherchiert, die dann erzählen, da kam dann ein, stell dich nicht so anmäßig, also das muss halt einmal wehtun und dann klappt's schon.
Echt?
Oder trink bisschen Wein. Dann
Alkohol
dann
hilft
läuft,
tatsächlich.
Dann läuft's schon, aber bei vielen auch nicht.
Nee, nicht
bei
genug.
Vielen auch nicht, und die war, also empfanden das dann eher als wirklich so, okay, also sehr verharmlosend.
Ich habe tatsächlich
trinken
auch.
Trinken das Wein, dann passt schon alles. Also als würde das Problem sofort lösen.
Ja.
Also bei
ich
mir hab, nicht.
Ich habe meine Frauenärztin nämlich auch die Frage gestellt. Ich habe gesagt, hey, Sex ist schmerzhaft, was kann ich tun? Und sie so, ja, Gleitgel.
Genau, das wurde mir auch verschrieben, ja.
Ach, die wurde Gleitgel verschrieben sogar?
Und
ach, mir nie.
Ja, und ich hätte sogar so einen Gleitgel haben können, das so auch gleichzeitig Schmerz betäubt.
Oh, wow.
Und das finde ich aber krass, dass man nicht sagt, okay, die Schmerzen sollen nicht sein und wir schauen jetzt uns mal an, warum du Schmerzen hast, sondern einfach, ja, nimm halt, also wie, schmeiß dir eine Schmerztablette an und hab dann Sex, so, dann passt schon alles.
Mhm.
Weil es ja ein massives Problem ist. Und ich finde, ja, auf jeden Fall war das zu deiner Frage zurück 8, 9 Monate danach.
Ja.
Ich weiß nicht, wann genau, aber war ich super verzweifelt, und wir beide, also zum Glück hat eben mein jetziger Mann, Grüße gehen raus.
Danke fürs Zuhören bisher.
Ja. und danke für die Ehe bisher auch nochmal an der Stelle.
Hat für die Geduld.
Da genau sehr viel Geduld mitgebracht und war da zum Glück auch jetzt nicht so, dass es der zentrale Bestandteil eben zum Glück nicht war, weil also ich dachte eher, dass er mich, ich in der Purity Culture hatte ich auch gelernt, wenn man die Bedürfnisse von einem Mann dann nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will, dass der dann auch einen verlässt und dass das auch dann quasi fast okay ist, weil du hast ihm ja nicht das gegeben, was er braucht, und dann ist auch okay, wenn der fremd geht oder wenn dann die Ehe kaputt geht, dass dann auch deine Schuld, also sieht man immer, wie die Schuld,
diesen Druck hatte ich ganz arg,
immer,
dass ich ja hinhalten
gegeben
muss,
wird.
Dass ich ja hinhalten muss, weil mein Mann hat Bedürfnisse.
Ja, das ist,
diesen Druck hatte ich ganz
steht
arg.
Steht in Eheratgebern aus genau dieser gleichen Purity Culture Atmosphäre. Auf ganz viel, also
danke.
Kann man alles nachlesen, diese, genau diese Zeilen, so, du musst ihm seine Bedürfnisse erfüllen, sonst Schade.
Dann. Schön, dass er nicht so war.
Ja, wirklich schön, aber ich, ja, weiß ich nicht, ob ich Glück gehabt habe oder ob das so eigentlich
es sollte. Es sollte bare minimum sein. Ja. Es sollte bare minimum sein, Geduld zu haben mit der Partnerperson, wenn es drum geht, wie weit man geht, wie oft und so weiter.
Mhm. Und ich musste auch vor allem Geduld haben, weil ich auch immer noch vor dieser Scheibe stand, wo mein All-You-Can-Eat-Buffet drin ist und ich immer noch nicht da dran darf.
Ja auch halt, frustrierend.
Obwohl ich eigentlich wusste, jetzt müsste ich ja den Schlüssel haben, weil jetzt bin ich ja verheiratet und jetzt bin ich ja in einer festen Beziehung, also verheiratet. Ich wusste, dass ich heiraten werde und für mich war das okay und ich wollte das mit ihm gemeinsam und ja, ich habe viele Freundinnen gefragt, als ich dann irgendwann verzweifelt war, aber auch erst nach 2-3 Monaten, weil am Anfang dachte ich halt, es ist normal, alle haben mir mein Leben lang gesagt, am Anfang ist es schmerzhaft und die ersten Male ist es schmerzhaft. Dann dachte ich auch, irgendwann dachte ich auch so Augen zu und durch, so jetzt muss ich das mal, diese Schmerzen aushalten und das ist,
das ist ganz schlimm.
Keine Empfehlung.
Nein, das macht es nur noch schlimmer. Also ich finde, das macht es nur noch schlimmer.
Ja, aber also so, dass man es versucht irgendwie auszuhalten, aber das muss man nicht aushalten. Und einfach, wenn man merkt, das geht nicht, dann geht's nicht. Und dann kann man das aber auch behandeln. Und das ist ja die gute Nachricht. Aber erstmal muss man wissen, was man hat.
Und wie bist du da drauf gekommen?
Da bin ich jetzt. So. Jetzt habe ich Freundinnen gefragt, die auch meinten, okay, du, bei mir hat's auch die ersten 12 Mal oder die ersten paar Monate, das ist ganz normal noch. Und dann dachte ich erstmal, okay, vielleicht ist es ja doch normal. Und natürlich nach 8-9 Monaten wusste ich schon, irgendwas stimmt nicht. Aber ich wusste nicht, was. Und ab und zu war es dann so, dass halt die Schmerzen dann irgendwie erträglicher waren, aber immer noch Schmerzen waren. Und dass wir schon so halb versuchen konnten. Aber es war halt auch für ihn natürlich nicht schön. Also es ist ja klar, wenn deine Partnerin irgendwie leidet. ja, keine schöne Erfahrung. Und dann kam zum Glück unorthodox raus, die Serie.
Ja,
also
sie.
Ich habe nur die Serie gesehen, ich habe es leider nicht gelesen, aber das war einfach pures Glück, dass ich die zufällig irgendwie empfohlen bekommen habe und die angeschaut habe. Und ich weiß, dass diese Szene, wo die Esti zur Hebamme kommt und eben nach ihrer erzwungenen Ehe dann auch merkt, wo der Ehemann ja auch drauf drängt und ungeduldig ist und sagt, so jetzt müssen wir die Ehe ja vollziehen, so die ist unvollzogen, dass dann die Hebamme zu ihr sagt, Esti, du hast Vaginismus.
Aber das hat sie, glaube ich, erst nach der Hochzeitsnacht gesagt.
Ja.
Ja,
genau,
aber sie hat
danach,
gesagt, weil sie nämlich dann gemerkt hat, so ist, es geht nicht, es
ich
funktioniert
glaube auch
nicht.
Längere Zeit danach schon.
Ich weiß noch, sie hatte ja so dieses Vorbereitungsgespräch, dieses Vorbereitungsgespräch und dann hat sie quasi auch schon selber gedacht, nee, da ist nichts, da ist kein Loch. da ist kein Loch.
Das gibt's auch, also es gibt auch, Frauen, die das denken, dass es wirklich irgendwie keinen Eingang gibt.
Gibt's aber auch tatsächlich, ich habe neulich von jemandem gelesen, von einer Person, die hat einfach keine Vagina.
Ja, gibt's auch. Ja. Aber
das
lass
in dem
mal
Fall
beim Frauenarzt vielleicht nachschauen erstmal. Ist da was? Können Sie mal nachschauen, ob da was ist?
Ja, ich glaube, die Person hat es erst mit 17 rausgefunden. Aber nee, Vaginismus ist nochmal was anderes. Ich habe das Buch gelesen, Unorthodox. Und ich fand, ich habe mich so verstanden gefühlt, gerade bei diesem Thema. Ja. Und ich weiß, Deborah Feldmann hat es in einem anderen Podcast gesagt, das ist wie wenn du Sex haben würdest mit einer Wand.
Und ja, Wand ist ganz viele beschreiben das so.
Ja, das fand ich so spannend, weil du es vorher gesagt hast. Genau, sie hat es auch so beschrieben. Genau, Deborah Feldmann, denke ich inzwischen so ein bisschen, muss ich kurz einstreuen, wenn ihr Name fällt, ist natürlich gerade ein bisschen kontrovers mit allem, was in der innerjüdischen Debatte los ist, aber es sei nur am Rande gesagt. Also mir hat das Buch sehr geholfen, das zu sehen. Im Buch hat sie es nämlich tatsächlich nochmal ausführlicher, als es in der Serie ist. Also ich würde es jedem empfehlen, das zu lesen.
Hast du das so auch rausgefunden über diese Diagnose, dass es die gibt? Oder hast du das vorher schon vor der Serie? Oder wann hast du diesen Begriff für dich
Ich glaube, ich habe es
entdeckt oder gewusst,
durch die Serie.
Das gibt auch.
Durch die Serie auch, oder durch nicht die Serie, sondern das Buch habe ich einfach nochmal, ich glaube, dann habe ich wirklich erst angefangen, Purity Culture aufzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, wie viel Schaden das mir angerichtet hat. Ich habe vorher, habe ich meine Theologie geweitet und habe halt eben da Dinge dekonstruiert, so ein bisschen so, meine Theologie ist liberaler geworden. Aber als ich das Buch gelesen habe, da habe ich angefangen, für mich zu merken, so hey, bei mir ist einiges auch kaputt gegangen, eben durch diese religiös starke Prägung.
Mhm.
Und vor allem auch den Bereich der Sexualität, den hat es ordentlich erwischt, weil ich eben auch damit Probleme hatte. Und ich konnte halt einfach so mitfühlen mit diesem Druck, dieses, dass es ja irgendwie klappen muss.
Ja.
Und ich muss sagen, bei mir war es nicht so extrem, dass ich jetzt das Gefühl hatte, wie ist es eine Wand. Aber es hat so oft wehgetan, dass es einfach wirklich keinen Spaß gemacht hat.
Nee, natürlich hat man dann keinen Spaß. Man hat ja im Gegenteil sogar dann Angst davor. Natürlich, wenn man ein paar Mal die Erfahrung macht, das ist mit Schmerzen verbunden, ist es ja leider auch ein Teufelskreis, weil man dann natürlich Angst davor entwickelt.
Das hatten wir dann beide. Wir hatten dann
bei uns Spirale.
Ja, und es war dann wirklich ganz, ganz schwierig. Ja. Aber es kommt ja natürlich auch noch dazu, jetzt bei mir zumindest, dass ich mit dieser Person, ich habe nie einfach, also seinen Geruch mochte ich nie wirklich, so von Anfang an nicht und sexuell, es hat nie wirklich harmoniert, auch von vorne bis hinten nicht und ich muss jetzt dann, ich habe ja dann quasi dekonstruiert, ich habe mich ja getrennt und danach habe ich andere Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich damit nicht diese Probleme. Und das fand ich dann auch interessant. Deshalb weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich Vaginismus habe oder nicht. Oder ob es jetzt einfach daran liegt, dass ich Dinge aufgearbeitet habe und eben in einem anderen Kontext bin. Aber jetzt habe ich tatsächlich viel, viel weniger Probleme mit Schmerzen. Also natürlich, wenn es jetzt so ein Kaltstart ist, dann ist es auch wieder schwierig, dann kann es auch vorkommen.
Ja.
Aber so grundsätzlich ist die Angst und der Schmerz gerade zum Glück nicht mehr da.
Das freut mich. Glückwunsch.
Danke.
Vaginismus-Schwester. Freut mich wirklich. Sehr cool, dass es sich bei dir so entwickelt hat.
Ja, aber also, wir wollen natürlich noch von dir hören. Wie,
ja,
du hast ja auch dann das Buch gelesen. Du hast die Sendung gesehen.
Genau. Und das war einfach ein lebensverändernder Moment, weil ich sofort gegoogelt habe, was es ist.
Mhm.
Und direkt, also parallel lief die Serie weiter. Ich habe das gegoogelt und habe schon zu meinem Mann gesagt, ich habe das, weil wir haben das zusammengeschaut. Also ich habe ihm gesagt, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass ich das habe. Und dann war aufgezählt, was es so bedeutet. Und es war überall check, check, check.
Oh nein, ja.
Absolut. Absolut.
Kriterien
erfüllt. Ja, alles erfüllt. Das ist einfach, war erstmal schon eine große Entlastung irgendwie und Erleichterung. Und irgendwie war es halt auch trotzdem erstmal sehr positiv, weil ich es war ein bisschen eine Entlastung zu wissen, okay, ich bilde mir jetzt das nicht ein. Es ist nicht irgendwie, dass ich mich jetzt besonders anstelle, weil natürlich denkt man sich auch, sind das vielleicht irgendwie Schmerzen, die ich jetzt übertrieben wahrnehme oder ist, also bin ich das Problem? Und das dachte ich halt schon irgendwie, ich muss das auch in den Griff kriegen, aber ich wusste nicht wie. Und solange man halt nicht weiß, was man hat, kann man es auch nicht behandeln und kann man es auch nicht
natürlich
angehen.
Ja. Ich finde, Worte zu haben für das, wie es einem geht, finde ich, ist irgendwie enorm wichtig.
Ja, extrem. Es eröffnet eine ganze neue Welt und ja auch eine Handlungsfähigkeit.
Ja. Ich glaube, es wird jetzt Lego-Geräusche im Hintergrund geben. Es tut mir leid. Wir konnten es nicht länger hinauszögern.
Alles gut. Ich muss so ein bisschen Lego spielen, um mich abzulenken.
Genau. Und Nana ist im Hintergrund am Lego spielen.
Struggle.
Okay.
Ja, und das war sehr emotional. Und auch mein Partner war natürlich erleichtert, dass wir irgendwie rausgefunden haben, wie das heißt. Und dann habe ich ultra recherchiert, also wirklich so Tag und Nacht fast darüber gelesen und mich hat das alles sehr krass interessiert. Und ich wusste, also ich habe das sofort in Verbindung gebracht mit meiner religiösen Erziehung und eben ähnlich wie bei Esti in dieser ultra-orthodoxen Community habe ich tatsächlich sehr viele Parallelen gesehen in dem ultra-evangelikalen, wie ich aufgewachsen bin, wo eben diese Regeln und diese Gesetze, also wirklich wie so Reinheitsgebote, als wäre das so eine extra Steintafel, habe ich es manchmal beschrieben, dass so wie die beiden Steintafeln von Mose so noch eine dazugekommen ist, wo so diese Regeln für eben mit dem Sexverbot und Masturbation ist Sünde und das noch draufsteht und das halt genau so einen Wert hat, hätte in meinem Glauben.
Ja, mir hat es auch total geholfen, einfach so dieses zu sehen, so hey, das Problem gibt es ja längst nicht, hab ich es. Ja, ich finde es auf jeden Fall super wertvoll, wenn man weiß, es hat einen Namen und man kann das angehen. Und es kommt halt auch nicht von irgendwo her. Was sind so da bisher so deine Forschungsergebnisse von dem, was du alles, nein, Rechercheergebnisse von dem, was du alles gelesen hast? Wie stark hängt Vaginismus mit Purity Culture zusammen?
Aktuell, es gibt zwei Formen von Vaginismus, muss man als erstes erklären, den primären Vaginismus und den sekundären Vaginismus. Und beim sekundären ist es sehr einfach und es auch gibt es einen wissenschaftlichen Konsens dazu, wie es zu dem kommt. Sekundär bedeutet ein Vaginismus, der nicht das ganze Leben schon bestanden hat, sondern der zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben einsetzt. Und das nicht einfach so zusammenhangslos, sondern da gibt es meistens bei den betroffenen Frauen oder Menschen mit Vulven, also nicht nur Frauen haben Vulven, möchte ich noch dazu sagen, aber bei den Betroffenen gibt es ein traumatisches Ereignis, das meistens im Zusammenhang auch steht mit der Vulva. Also einen sexuellen Übergriff, Vergewaltigung, kann eine traumatische Geburt sein, vielleicht auch eine frauenärztliche Untersuchung oder auch eine Patenschaft, die wo der Sex eben sehr gewaltvoll, also die Penetration gewaltvoll war. Auf jeden Fall gibt es dann einen klaren Zusammenhang bei den Betroffenen, wo man erkennen kann, okay, die hatten keinen Vaginismus, die hatten wirklich Spaß in ihrem Sexleben. Dann ist was passiert und seitdem können sie keinen schmerzfreien Sex mehr haben und haben diese Ängste in Bezug auf Sex oder Penetration, weil Sex ist nicht nur Penetration.
Ja, danke für diesen Ergänzung. Ja, ich finde das so spannend, dass du sagst, dass es oft auch als gerade der sekundäre Vaginismus mit so Erlebnissen zu tun hat. Wenn es mit einem Erlebnis zu tun hat, kann es auch mit einem Erlebnis wieder weggehen? Oder wie sind da so, wie geht man damit um? Wir haben das Problem jetzt ja beschrieben. Und was gibt es für Möglichkeiten? Also was kann man tun?
Ich muss noch zum primären Vaginismus kurz, um das abzuschließen, weil der Unterschied beim primären Vaginismus ist nämlich, dass das Betroffene sind, die zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben in der Lage waren, schmerzfreien Sex zu haben.
Wichtige Ergänzung.
Und das ist die Gruppe, bei der eben noch große Fragezeichen da waren bzw. sind. Also es gibt noch keinen wissenschaftlichen Konsens dazu, warum es quasi diese Frauen gibt, weil eben viele sagen, dass sie eben keine Vergewaltigung erlebt haben und auch keine traumatische Geburt und dass das noch ein bisschen ein Rätsel war bis jetzt. Und jetzt gibt es ganz langsam Untersuchungen zu den Ursachen vom primären Vaginismus. Und das habe ich mir auch vor allem angeschaut und das fand ich sehr, sehr spannend, weil zum sekundären gibt es eben schon Quellen und gibt schon relativ gute Studienlage. Wenn ihr mein Buch lest, nach erstmal am besten das untenrum Freikirche, mein erstes Purity Culture Buch und dann mein Vaginismus Buch, wird das eben detaillierter dann darauf eingehen, warum habe ich primären Vaginismus und wie hängt das mit kulturellen Faktoren zusammen, wie hängt das mit religiösen Faktoren zusammen und wie prägt religiöse Erziehung oder ein negatives Bild von Sexualität die Wahrscheinlichkeit, an Vaginismus zu erkranken.
Ich habe eine Frage, die mich beschäftigt noch zu dem Thema. Und zwar, du hast jetzt ja das Problem geschildert, du wirst in deinem Buch noch drauf genauer eingehen. Aber was sind so Dinge, die man wirklich machen kann? Also, wenn man jetzt das Problem hat, wie kann man damit umgehen? Und gerne auch, wie kann Frau damit umgehen? Wie kann Mann damit umgehen? Wie kann Mensch damit umgehen? Was kannst du damit geben?
Genau, wichtige Frage für viele, denke ich. Und das war auch das, was ich als erstes wissen musste unbedingt, ob das überhaupt heilbar ist. Und dazu heißt mal ja. Man kann es zwar von vornherein nicht sagen, es gibt Betroffene, die damit länger zu tun haben, die damit vielleicht auch ja, also seltene Fälle, wo es nicht so einfach ist, das loszuwerden, aber es ist sehr gut behandelbar und es gibt auf jeden Fall einen Weg, Vaginismus zu behandeln und loszuwerden. Das ist ein Prozess und auch ich bin immer noch auf dem Weg. Ich dachte eine Zeit lang, dass ich das Thema los bin. Und dann ist es leider schon eher wieder schmerzhafter geworden oder ab und zu mal schmerzhaft. Und es ist schon viel, viel besser. Aber es tritt auf jeden Fall noch auf bei mir. Das heißt, ich bin auch nicht mit diesem Prozess komplett am Ende, aber es ist schon viel besser und es ist schon möglich, penetrativen Sex ohne Schmerzen zu haben, was das Ziel sein sollte in jeder Beziehung und was auf der einen Seite die Betroffene tun kann zuerst und danach, was PartnerInnen tun können und sollten. Betroffene können sich zuallererst informieren über das ganze Thema Vaginismus als Diagnose, was das überhaupt genau ist, sich nochmal selber das alles durchzulesen, ist elementar, weil man einfach, also mir zumindest haben diese Informationen sehr geholfen. Es ist auch wichtig, sich untersuchen zu lassen, gynäkologisch, denn es gibt für Schmerzen beim Sex auch also es gibt unterschiedliche Gründe für Schmerzen beim Sex. Es ist nicht immer direkt Vaginismus, deswegen wäre das sehr, sehr wichtig, erstmal gesundheitliche Probleme auszuschließen. Also sexuelle Gesundheit ist natürlich also rein körperliche, es ist wichtig, erstmal rein körperliche Probleme auszuschließen. Es gibt zum Beispiel Entzündungen in der Vagina oder Tumore oder verschiedene denkbare Dinge, die auch Schmerzen verursachen können beim Sex. Das ist wichtig, das zu klären. Also das erstmal auszuschließen. Wenn man dann weiß, dass man Vaginismus hat, ist es wie gesagt wichtig zu wissen, es ist behandelbar. Heute gibt es auch Frauenärzte und Ärztinnen, die sich damit auskennen. Zu so jemandem auf jeden Fall hingehen, Termin machen. Online kann man auch Ärzte raussuchen, die sich mit dem Thema auskennen. Oder vorher, wenn man Termin machen will, mal anrufen und fragen, ob da eine Kompetenz herrscht, weil tatsächlich ist das in vielen Fällen nicht, also vorhanden. Leider musste ich auch die Erfahrung machen. Leider musste ich auch die Erfahrung machen, dass das in vielen Praxen gar nicht bekannt ist oder es einfach da im Umgang damit keine Kompetenz ist. Dann kann man sich so einen Arztbesuch sparen. Und dann gibt es verschiedene Behandlungsmodelle. Und wichtig ist, dass man sich selbst Zeit nimmt, das auch nicht als Competition sieht, dass man das jetzt schaffen muss, penetrierbar zu werden. Das erste Mal ist auch wichtig, sich zu verinnerlichen, dass Penetration nicht ist gleich Sex ist, sondern dass Sex sehr viel mehr ist als nur Penetration und dass auch viele Paare sehr glücklich ohne Penetration leben. Genau. Das muss man aber auch nicht. Also die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern beim Arzt kann man normalerweise Dilatoren verschrieben bekommen, das sind so Dildos quasi, wie kleine Dildos aus Silikon, die so erstmal so die Größe von einem kleinen Finger oder sogar noch viel kleiner, also wie erstmal so ein dünner Stab und dann wird es immer ein bisschen dicker, ganz langsam und dieses Dilatoren-Set kann man sich besorgen und kann damit erstmal selbst ausprobieren, wie das funktioniert, wenn man sich eben selber diese Dilatoren einführt. Das kann Zeit beanspruchen und man sollte sich da wirklich keinen Druck machen. Das ist keine Competition, sondern es geht dabei darum, dass man selber die Kontrolle hat und dadurch, dass man sich selber etwas einführt, die Angst davor abbaut, also vor der dem Penetrieren an sich abbaut. Ganz oft hat man eben rausgefunden, dass Frauen, die Vaginismus haben, auch sich eben selbst nicht, auch nicht mit dem Finger, auch nicht mit Tampons, nicht oder eben sehr wenig penetriert haben und das nicht kennen. Und dann muss man das eben quasi erstmal einfach üben, dass das gar nichts, dass es gar nichts Schlimmes ist und dass man es vor allem ja auch selber in der Hand hat, weil man hat die Kontrolle darüber und es ist nicht unkontrolliert, jemand dringt ein, sondern die Erfahrung ist, ach so, ich kann es selber steuern und dann geht es meistens wirklich innerhalb von kurzer Zeit. Da habe ich von einigen gehört, dass sie damit gute Erfahrungen gemacht haben, genau, das einzuführen und dann, das, wenn man sich damit Zeit lässt, dass dann nach und nach einfach größere Dilatoren gehen und man merkt, okay, das klappt und das ist schon mal ein Erfolgserlebnis, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Wichtig ist auch der emotionale oder seelische, psychische Part, also nicht nur das Körperliche, ich fühle mir was ein. Ich finde auch sehr, sehr wichtig den Teil, dass man sich damit beschäftigt, was man über Sex gelernt hat und auch über Penetration gelernt hat. Es ist auch ratsam, dass man eine Sexualtherapie macht. Und es gibt Spezialisten, Spezialistinnen, die auch Online-Beratungen machen, Hilfe anbieten bei Vaginismus. Und also einerseits gibt es ja Leute, die Übungen mit einem machen, also auch eher so Physiotherapie, das kann man auch verschrieben bekommen, oder eben wirklich klassisch Sextherapie, wo man seine Glaubenssätze zum Thema Sexualität hinterfragt. Und das ist gerade bei Frauen mit primärem Vaginismus extrem wichtig. Also das war bei mir der Schlüssel dazu, dass es besser wurde. Ich habe eben sehr viel angefangen dazu zu recherchieren und Studien zu lesen über Frauen, die untersucht wurden und eben deren auch Glaubenssätze, deren Hintergrund und deren Erziehung zum Thema Sexualität, ob die aufgeklärt wurden oder ob das eher ein Tabuthema waren, ob die damit aufgewachsen sind, dass ihr Körper gut ist oder dass ihr Körper schlecht ist. Und mir hat da diese Beschäftigung damit, was glaube ich über Sex geholfen, weil ich feststellen musste, dass das sehr, sehr negativ war, also über Sexualität, über meinen eigenen Körper, über sexuelle Lust, sexuelle Befriedigung, dass das alles im Grunde dämonische Sachen für mich waren, als ich aufgewachsen bin. Also wirklich sehr, sehr negative Sachen, die man eigentlich nicht empfinden sollte und wenn doch, dann eben muss man Schuldgefühle haben, dann ist es Sünde und Sünde ist ja so das maximal Schlechte, also das ist auch alles eine Abwertung von sich selbst, weil man das eben dann früher oder später die meisten oder viele von uns empfinden. Es gibt ja auch Menschen, die asexuell sind, die so sexuelle Triebe sozusagen nicht empfinden und das ist auch total okay, also genau, auch wichtig. Das ist total okay, das ist total normal. Genau, die Frage ist, was glaubst du über deinen Körper und was glaubst du über Sexualität? Und wenn du rausfindest, das ist sehr, sehr negativ, was du eigentlich so darüber gelernt hast und was du darüber denkst, auch wenn du jetzt gerade eigentlich Sex haben willst oder penetrativen Sex gerade haben willst, kann das trotzdem sein, dass du halt viel zu negative Aspekte, vielleicht auch im Gegensatz zu dem Positiven, was Sex sein kann oder ist, unproportional hoch war die negativen Anteile. Also ich erinnere mich schon, dass in der Kindheit auch gesagt wurde, Sex ist sowas Schönes, ist von Gott geschaffen und du sollst es dann in der Ehe genießen. Aber wenn du halt auf einmal Sex ist sowas Schönes, 10-mal oder 20-mal hörst, dein Körper versucht dich zu verführen, das ist der Teufel, also sexuelle Lust ist teuflisch, das ist dämonisch, der Körper ist an sich schlecht, weil er uns zu schlechten Dingen verführt, zu Sünde verführt, dann bringt es halt im Verhältnis dann wirklich gar nichts, wenn dann diese eine Aussage kommt, weil das, was man glaubt, ist halt das, was oft wiederholt wird und sich immer wieder dadurch ja bestätigt. Daran muss unbedingt gearbeitet werden und das kann man konkret schon mal bei sich selber machen, am besten aber mit einer Person, die sich damit auskennt. Und wie gesagt, Sexualtherapie kann dabei wichtig sein. Mein Buch kann vielleicht dabei wichtig sein. Das dauert aber noch, bis es rauskommt. Folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram. Da werden alle Updates gepostet und auch zwischendurch schon Infos, die Purity Culture betreffen und Vaginismus betreffen, beziehungsweise Vaginismen, weil es gibt den primären, es gibt den sekundären und jede Frau erlebt auch Vaginismus anders. Deswegen Vaginismen, weil jeder Vaginismus ist unterschiedlich und wird auch unterschiedlich wahrgenommen und lässt sich auch unterschiedlich behandeln. Genau. Hoffnung nicht aufgeben. Es ist behandelbar. Es gibt Frauen, die davon komplett frei geworden sind. Ich glaube auch für mich noch dran, dass ich das schaffen werde und dass diese Scham, da geht es ja ganz viel um Scham und auch so einen Abwehrmechanismus von Penetration, weil man gelernt hat, Penetration ist das Urböse, das darf ich nicht. Und wenn man das über so viele Jahre lernt, dann ist es schwer, das dann abzulegen, selbst wenn man verheiratet ist, wie ich jetzt heute. Und ja, ich hoffe, dass ich das in meiner Ehe dann bewältigen kann. Jetzt Tipps für die PartnerInnen. Es ist extrem wichtig, wenn ihr eine Partnerin habt, einen Partner mit einer Vulva, was es auch gibt, der oder die Vaginismus hat, unterstützt diese Person, indem ihr Geduld habt und vor allem versucht, keinen Druck auszuüben. Das ist natürlich schwer, das ist auch verständlich, dass das nicht einfach ist, weil man auch sexuelle Bedürfnisse hat. Da ist es ganz wichtig, denke ich, zweigleisig zu fahren für diese PartnerInnen. Zweigleisig meine ich zum einen, die Sexualität weiter zu leben und zu erkunden mit der PartnerIn. Unbedingt. Und zwar einfach zu schauen, was tut uns beiden gut, was können wir machen. Zum Beispiel können Frauen mit Vaginismus Handjobs genießen und geben und orale Befriedigung kann sehr schön sein für beide oder Fantasie oder Selbstbefriedigung gemeinsam oder ja, bestimmt, also auch so Reibung an sich schon kann einfach zum Orgasmus bei Frauen führen, auch vaginistischen Frauen. Es gibt unzählige Praktiken, die man ausprobieren kann. Die in dem Fall wirklich, also jedes Mittel ist sozusagen recht. Probiert aus, also jedes, das euch beiden gut tut, probiert das einfach aus und lernt euch kennen. Und ihr könnt unter Umständen eine viel, dadurch, also durch den Vaginismus, eine sehr viel tiefgründigere, verbundenere, intimere und auch vielseitigere Sexualität entwickeln. Und das ist die gute Nachricht. Wenn ihr erstmal keinen penetrativen Sex haben könnt, weil man kreativ wird und neue Lösungen findet, wie man auch sexuelle Befriedigung als Paar sich gegenseitig schenken kann. Das ist wichtig. Bitte erkundet eure Sexualität gemeinsam und versucht mal von diesem Penetrationsgedanken wegzukommen, dass eben Sex einfach nicht nur Penetration ist. Das ist eine Reduktion, die dem ganzen Thema eigentlich total viel nimmt. Und zweigleisig meine ich auch Selbstbefriedigung. Nein, Selbstbefriedigung ist keine Sünde, im Gegenteil. Selbstbefriedigung rettet jeden Tag Ehen und Beziehungen und Menschen, Singles, vorm Verrücktwerden und Durchdrehen. Und es ist extrem wichtig, dass man auch in der Entwicklung sich selbst befriedigt, um seinen Körper kennenzulernen. Das weiß man heute, dass es auch bei Kindern extrem wichtig ist, die sich auch schon als Embryos selbst anfassen und im frühkindlichen Alter wirklich auch richtig anfangen mit Masturbation. und das gut ist so und gesund ist und von der Natur so vorgesehen ist und man unbedingt eine Beziehung aufbauen sollte zu seinem Körper und deswegen auf jeden Fall fleißig weiter masturbieren, damit dieser Druck in der Beziehung auf die PartnerInnen, auf diese betroffene Person mit Vaginismus eben nicht zu groß wird und man auch selber einfach zufrieden ist. Das steckt in Befriedigung. Es ist einfach eine Form der Zufriedenheit. Genau. Geduldig sein, weiter Sex haben, Spaß haben, sich entdecken, rausfinden, was geht, was hilft und was nicht geht, dann auch erstmal lassen und da keinen Druck ausüben. Natürlich die Betroffene unterstützen, wenn die dann, ja, was sie so ausprobiert. Manchmal ist nämlich Teil der Sexualtherapie dann eben auch die PartnerInnen, wo auch der Finger dann erstmal eingeführt werden soll in einem ganz langsamen Prozess, um eben diese Ängste abzubauen vor Penetration. Ihr schafft das. Vorwürfe helfen nicht. Die Person kann da nichts dafür und kann das schon behandeln und deswegen gibt die Hoffnung nicht auf.
Dankeschön. Ja, nehmt euch diese Worte zu Herzen. Vielen, vielen lieben Dank dir, Nana, für deine Zeit, für deine Expertise, für deinen Anteil lassen haben und ehrlich erzählen und von dir berichten. Sehr schön, dass du dabei warst, dass wir heute aufgenommen haben, dass du den Weg hier mit Bahn und Co. auf dich genommen hast. Vielen Dank dir.
Tausend Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, gerne. Hier zu sein bei dir. Dankeschön.
Gerne. Genau, wenn ihr weiter folgen wollt, verfolgen wollt, was es so von Nana oder von mir so gibt, dann könnt ihr einfach auf Instagram gehen. Da gibt's einiges. Ich freue mich auch immer auf eure positiven Rezensionen, Bewertungen. Das hilft auf jeden Fall, dass der Podcast anderen Menschen empfohlen wird, die ihn auch hören sollten. Also sagt's gerne weiter, schreibt Recommendations.
Unbedingt 5 Sterne.
Danke. 5 von 5. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Kraft für deinen Alltag. Mach's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.